So, nochmal ein ganz herzliches Hallo von hier vorne. Genau. Ich bete nochmal zu Beginn meiner Predigt. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, Herr, dass du ja schon gewirkt hast, schon gesprochen hast, Gott. Und ich bete einfach, dass du mir Gnade schenkst, Gott, für diese Predigt, Herr, dass einfach dein Wille geschieht heute Nachmittag, Herr, bei jedem Einzelnen. Danke dafür. Amen. So, ich habe heute die Ehre, unsere Gebetspredigtreihe abzuschließen mit dem Sahnehäubchen namens persönliches Gebet. Jetzt wirst du sagen, bestimmt ist das ja hier und da schon mal durchgeklungen in den Predigtreihen, aber heute wollen wir das nochmal etwas mehr forcieren. Und ich glaube, dass das persönliche Gebet der Kernpunkt des Gebetes ist. In der Bibel heißt es, in Matthäus 6, Vers 6, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein. Ich glaube, so wertvoll und wichtig es ist, dass wir uns gemeinsam im Gebet zusammentun, dass wir als ein Mann im Gebet stehen, mindestens genauso wichtig ist dein persönliches Gebetsleben im Verborgenen. Warum? Ich glaube, wenn wir im Verborgenen sind, dann laufen wir in keinster Weise Gefahr, uns von irgendwas ablenken zu lassen. Dann laufen wir in keinster Weise Gefahr, irgendwie zu denken, okay, ich muss jetzt irgendwem außer Gott was beweisen, ich muss jetzt ganz besonders auf meine Formulierung aufpassen oder Acht geben oder sie, was weiß ich. So, es gibt so viele Dinge, die uns ablenken können, wenn wir nicht alleine mit Gott sind. Aber wenn du und ich, wenn wir alleine mit Gott sind, im Verborgenen, da weiß Gott einfach und du auch, ja, dass dein Fokus einzig und allein Gott gehört. Da bist du mit ihm allein. Und wir wissen doch, dass eine Beziehung aus der Zweisamkeit herauslebt. Dass der Fokus einer Beziehung die Zeit zu zweit ist. Ja, das ist der Unterschied zwischen Freundschaften und einer wirklichen Beziehung. Das ist die Zeit zu zweit. Ja, es macht ja keinen Sinn, wenn ich mit jemandem verheiratet bin und ich immer nur mit allen Leuten zusammen mit ihm unterwegs bin und dann geht man jeder so seiner Wege. So, das ist nicht Sinn und Zweck einer tiefen Beziehung, ja, einer Ehe, möchte ich mal sagen. Ja, sondern es geht um die Zeit zu zweit. Da wird Beziehung gebaut, da wird tiefe Beziehung gebaut. Und da kommt eben Tiefe auf. Eine Zeit der ungeteilten Aufmerksamkeit. Und Gott sieht es im Übrigen genauso. Wir lesen in 2. Chronik 16, Vers 9. Ich liebe diesen Vers, ihr habt ihn auch schon mal von mir gehört. 2. Chronik 16, Vers 9. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und das darfst du wissen, wenn du zu Hause bist, alleine, wisse um diesen Vers. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Boah, was für eine Power. Vielleicht kennt ihr das, manchmal gibt es so Phasen, ja, du bist zu Hause und willst deine Zeit mit Gott verbringen, so, und dann bist du so, weiß nicht, wo du das machst, nicht im Wohnzimmer, dann bist du so im Wohnzimmer und nimmst dann aber irgendwie alles so nüchtern wahr. So, du fühlst dich gar nicht so nach dieser Tiefe, du fühlst dich gar nicht so mega geistlich. Und irgendwie denkst du so, deine Augen sagen dir, ja, der Raum ist halt leer. Dein Verstand sagt dir, ja, irgendwie sitzt du jetzt halt hier alleine. Ja, dann fang mal an, jetzt irgendwie laut zu beten oder so. Das kann sich dann irgendwie manchmal komisch anfühlen, je nachdem, was die Gefühle einem da gerade mal so vermitteln wollen. Also ich kenne diese sehr nüchternen Zeiten. So, ja, die Augen sagen dir, du bist allein. Dein Verstand sagt dir, du bist allein. Und du sitzt dann da auf deiner Couch und denkst, tja, gut, aber eigentlich weiß ich ja, dass Gott da ist. Und das ist nämlich die Frage. Wenn wir dort stehen bleiben in dem sichtbaren Bereich, dann haben wir verloren. Aber die Frage ist, was sagt denn unser Geist? Was sagt denn das Wort Gottes? Und unter anderem sagt das Wort Gottes, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Da sieht das Ganze doch schon wieder anders aus. Ja, wenn wir nicht da stehen bleiben, was uns manchmal unser Auge sagen will, was uns manchmal einfach unser menschliches Sein sagen will, ey, du sitzt hier alleine, jetzt ne, entspann dich mal. So, nein, es gibt eine Realität, die ist größer und die ist wichtiger als das. Und das ist das Wort Gottes, das ist die Bibel, die sagt, dass Gottes Augen die ganze Erde, ich meine, die Erde ist groß. Ja, ich weiß nicht, wer von uns schon mal eine Weltreise gemacht hat. Ja, wenn man sich vorstellt, wie Gottes Augen die ganze Welt abscannen und immer so, dann bleiben sie stehen und denken, wow, da, da ist ein Herz und das will nur mich. Dann geht's weiter und zack, da ist ein Herz, das will nur mich. Hammer, das ist die Realität, die für jeden gilt, die für dich und mich gilt, egal wie wir uns gerade fühlen. Egal, was unser Verstand uns sagen möchte, hör auf das, was dein Geist und was der Geist Gottes dir sagen möchte. Gefühle sind nicht unser Leitfaden. Gefühle sind nicht immer die Realität. Mit wachsendem Alter merke ich, wie wichtig es ist, und ich erwähne es deswegen auch immer wieder, ganz nüchterne Entscheidungen zu treffen. Weil ich merke, meine Gefühle werden nie perfekt sein. Meine Gefühle werden mir niemals ausschließlich die Realität vermitteln, so intensiv sie sich auch anfühlen mögen. Das ist einfach keine Konstante. Du kannst dich auf deine Gefühle schlichtweg nicht verlassen. Manchmal schon. Ja, ich liebe es in Zeiten, wenn ich Gott wirklich spüre. Ja, aber sie stimmen einfach nicht immer. Und wenn man keine Entscheidungen trifft, die unabhängig von Gefühlen sind, wirst du nicht vorankommen. Wenn du keine Entscheidungen triffst, keine Prioritäten, keine Prinzipien für dein Leben festsetzt, was du willst, wofür du lebst, wirst du nicht vorankommen. Weil der Teufel daran interessiert ist, uns auf irgendwelchen Arten und Weisen immer wieder abzulenken, uns immer wieder irgendwelche Argumente zu geben, damit wir eben nicht wachsen. Das Einzige, was dagegen hilft, ist wirklich zu sagen, ey, ich entscheide mich für das, von dem ich weiß, dass es richtig ist. Ich entscheide mich dafür, dass Gott eben wirklich die erste Stelle in meinem Leben hat. Dass das Wort Gottes die erste Stelle in meinem Leben hat. Denn das ist das Einzige, was gegen den ganzen Wusch von, was weiß ich, vielleicht sind Gefühle gar nicht so deins, vielleicht bist du eher ein Kopfmensch und weiß nicht, was Kopfmenschen dann so ablenkt. Ja, aber was auch immer, irgendwas will ich ablenken. Und die einzige Chance, die wir haben, ist, uns voll auf das Wort Gottes zu werfen und ganz nüchtern Entscheidungen zu treffen. Und diese eben auch dann umzusetzen, wenn sie mal weniger einfach umzusetzen sind. Lasst uns Gottes Wort zu unserem Leitfaden machen. Ich habe einen großartigen Satz gelesen, auf Englisch ist der leichter zu formulieren irgendwie, aber sinngemäß heißt er: Lass die Dinge, die ich sehe, mich nicht vergessen lassen, was du gesagt hast. Ja, lass die Dinge, die ich sehe, mich niemals vergessen lassen, was du gesagt hast. Wichtig. So wichtig. Wir haben letztens eine großartige Predigt von Micke über Fürbitte gehört und dort ist er auch auf unsere Identität vor Gott eingegangen. Und ich glaube, dass dieser Punkt auch sehr wichtig für unser persönliches Gebetsleben ist. Es ist so wichtig, denn wenn ich mit dem Gefühl unterwegs bin, oder wenn ich ein Gefühl Raum gebe, dass ich hier, wie gesagt, alleine sitze, dann werde ich anders beten, wie als wenn ich mir bewusst mache, dass Gottes Augen die ganze Erde nach denen durchsuchen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Werde ich anders beten, als wenn ich weiß, dass das Gebet eines Gerechten, ja, also dein und mein Gebet, solange wir mit Gott unterwegs sind, viel vermag. Ich werde anders beten, wenn ich weiß, dass die Augen des Herrn auf die Gerechten achten und seine Ohren auf ihr Gebet. Und wenn ich weiß, dass Gott verheißt, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn, Johannes 14, Vers 13. Lasst uns auch im Hinblick auf unser persönliches Gebetsleben im Glauben wandeln und nicht im Schauen. Und ich wünsche an jeden Einzelnen von uns und auch für mich, dass wir mit großem Glauben auf unser persönliches Gebet schauen. Lasst uns nicht an dem Punkt stehen bleiben, dass wir zwar beten, aber nicht so den großen Glauben an unser Gebet haben, aber unsere Treue dadurch zeigen, dass wir halt trotzdem beten. Das ist gut und wichtig, dieser Punkt. Ja, da müssen wir, glaube ich, auch hinkommen. Und ich schätze es wert, an diesem Punkt zu sein. Aber lasst uns damit nicht zufrieden geben, sondern lasst uns danach ausstrecken, dass unser Glaube an unser Gebet wächst. Es gibt so ein Zitat, das ich sehr lange gefeiert habe, sinngemäß heißt, du brauchst keinen großen Glauben haben, sondern nur einen Glauben an einen großen Gott. Lange Zeit fand ich diesen Satz großartig und er hat auch eine gute Wahrheit da drin, er will das Richtige, aber irgendwann dachte ich mir so, Moment, warum soll ich denn keinen großen Glauben haben? Was um alles in der Welt, warum sollte ich das nicht wollen? Ja, man fühlt sich dann so erleichtert, wenn man denkt, oh puh, dann ist ja alles gut. Dann ist ja da, wo ich jetzt bin, genau richtig. Und das hört man gerne. Ja, aber was sagt Jesus? Jesus tadelt kleinen Glauben. Und was sagt Jesus zu dem Mann, der sagt, ey, bitte sprich nur ein Wort und ich weiß, mein Diener zu Hause wird gesund werden. Und Jesus ist begeistert von diesem großen Glauben, den er sonst nirgendwo gefunden hat. Also warum um alles in der Welt, sollten wir uns mit kleinem Glauben zufrieden geben? Ist doch langweilig. Damit wir uns wohlfühlen, damit wir schon angekommen sind. Ja, warum? Wissen wir nicht, dass wir niemals perfekt sein werden auf dieser Erde? Lasst uns doch nach dem Großen streben, denn ein großer Glaube beeinflusst unser Handeln, beeinflusst unser Denken und beeinflusst auch unsere Art und Weise zu beten. Und weißt du was? Gott liebt dich auch, wenn dein Ziel größer ist als das, wo du gerade bist. Ja, Gott ist total okay damit, wenn du sagst, ey, ich will gern eines Tages dahin, noch bin ich nicht da und ich weiß nicht, ob ich es jemals wirklich schaffen werde, aber ich strebe danach. Und das ist Gott so wichtig. Gott liebt dich auch, wenn du bleibst, wie du bist. So, ja. Gott liebt dich, das ist mir immer wieder wichtig, das so einzupflanzen, damit wir nicht irgendwie in Verdammnis oder sowas kommen. Aber warum sollten wir da stehen bleiben? Warum? Großer Glaube ehrt ja auch Gott. Weil großer Glaube beginnt da, wo wir keine Möglichkeit sehen. Dafür brauchen wir ja großen Glauben. Ja, großer Glaube bedeutet, Gott, ich brauche dich, sonst brauchen wir keinen großen Glauben. Das ist in sich logisch, ne? So, das heißt, großer Glaube ehrt Gott, weil wir ihm eben alles zutrauen. Warum also in dem bleiben, was wir uns sowieso auch noch irgendwie vorstellen können, wenn wir doch auch einen Schritt aufs Wasser gehen können und sagen können, Gott, ich habe keine Ahnung wie, aber ich bete dafür und ich traue es dir zu und ich möchte eines Tages da und da angekommen sein. Ich wünsche mir eines Tages dort und dort zu sein. Lass uns nicht zu schnell zufrieden geben. In Markus 11, Vers 24 steht, darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Ihr wisst, ich bin jetzt kein Fan davon, da so einen Druck zu machen und sagen, ja, wenn du nichts siehst, dann hast du wohl einen zu kleinen Glauben. Ich glaube an einen gnädigen Gott. Ja, aber ich glaube, dass es gut ist, wachsen zu wollen. Und ich glaube, dass wir mehr erreichen können, wenn wir uns wirklich Gott ganz hingeben und sagen, Gott, ich will mehr, ich will stärker, ich will weiter. Lasst uns keine Angst vor großen Zielen haben, nur weil wir denken, wir könnten sie vielleicht nicht erreichen. Und selbst wenn wir auf dem Weg dahin Fehler machen oder Rückschläge erleben, ja, meine Güte, aber wir haben es versucht und meinetwegen gehen wir 3 Schritte vor und 2 zurück, aber dann sind wir immer noch einen vorangekommen. Keine Angst vor Fehler, deine Fehler definieren dich nicht. Ja, Gott ist mit dir, Gott ist für dich, Gott steht hinter dir und er liebt es, wenn wir vorangehen. Und wenn wir stolpern, dann hilft er uns auf. Aber stehen bleiben, weiß ich nicht, warum sollte man das wollen? Keine Ahnung. Ihr wisst, dass ich ein Fan davon bin, von Petrus, ja, der aufs Wasser gegangen ist. Ja, er ist gesunken, aber die anderen waren sicher im Boot geblieben. Die sind gar nicht erst rausgegangen. Und Fakt ist, unser Glaube hat Einfluss. Unser Glaube hat Einfluss. Und eben auch auf dein und mein Gebet. In Jakobus 4, Vers 2 ist ein Vers, von dem der zweite Teil sehr bekannt ist, aber der erste Teil irgendwie nicht so bekannt ist wie der zweite Teil. Ich werde es einmal vorlesen. Dort steht, ihr seid begierig und erlangt es nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Krass, oder? Wir kennen immer so diesen, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, das ist gut, das stimmt. Aber wenn wir einmal schauen, was davor steht, boah, was für eine Kraft, ja? Ihr seid begierig und erlangt es nicht. Ihr mordet, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja, da sind diese ganzen menschlichen Machtdinger so aufgezählt. Morden kann man da jetzt mal so ein bisschen, manche machen das, wir nicht. Ja, aber ihr versteht das, ja, begierig, ihr neidet. Ihr streitet und kämpft, aber das alles ist einfach nichts im Vergleich zum Gebet, im Vergleich darum, Gott zu bitten. Ich finde, da bekommt diese Aussage, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, nochmal ein ganz anderes Gewicht, weil Gott gerade mal alle menschliche Möchtegern-Macht zur Seite drängt und sagt, pff, das bringt euch nichts. Fangt an zu beten. Fangt an, mich zu bitten. Dein Gebet hat Macht. Dein Gebet hat Macht. Bei Dingen, die wir nicht beeinflussen können und selbst bei Dingen, die wir beeinflussen können, Gebet ist der Weg. Es geht um dein Gebet. Interessant ist auch der Vers, der daraufhin auch noch folgt, in Jakobus 4. Dort steht weiter, ne, also ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, und dann geht es weiter. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Bitte. Ich habe das so gelesen und dachte mir so, naja gut, das trifft ja jetzt auf mich nicht so zu. Und war total entspannt. So, ne? Es gibt zwar viele Dinge, für die ich bete, die ich noch nicht sehe, aber Gott hat ja auch seine Zeitpunkte. Ne? Also das hat jetzt mit mir nicht so viel zu tun. Doch dann dachte ich mir im zweiten Moment, Moment mal, Nathalie. Persönlichkeiten sind so vielschichtig. Deine Persönlichkeit ist so vielschichtig. Woher willst du denn wissen, dass nicht wirklich vielleicht doch irgendwas in dir ist, was sagt, ja, wäre schon cool, wenn das so und so kommt, da wird man schon irgendwie besser dastehen. Ja, oder was weiß ich, wer sagt denn, dass da wirklich nichts ist? Und da dachte ich mir, ey, ich kann mich nur dem Gebet Davids anschließen und sagen, Gott, prüfe mich, erkenne mein Herz, schau, wie ich es meine. Weil ich weiß, Gott kennt mich besser als ich mich. Und ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich mich vor Gott niederknie und sage, Gott, ey, falls irgendwas in mir ist, ja, was nicht dein Reich bauen will, sondern was tatsächlich auf mich fokussiert ist, wo es tatsächlich um mich geht. Ey, bitte prüf mich und veränder mich. Fang an, mich zu korrigieren. Da auch die Bereiche, für die ich vielleicht gerade blind bin. Und ich glaube, dass dieses Gebet so wichtig ist. Wir sind so schnell dabei zu sagen, Gebete werden hier und da vielleicht nicht erhört, weil, keine Ahnung, weil wir nicht genug glauben oder was weiß ich nicht was, weil Gott vielleicht nicht will oder keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist auch so wichtig, sich vor Gott niederzuknien, zu sagen, Gott, ey, durchforsche mich, bitte. Ja, durchforsche mich. Ich möchte da ein ganz frisches Erlebnis erzählen von auf der Bundeskonferenz. Dort war es eine großartige Zeit. Und es gab einen Abend, da wurde ein Aufruf gemacht und ich bin nach vorne gegangen, egal. Und danach hat die Band ein Lied gespielt, wo es darum ging zu singen, ja, Jesus, ja, erkenne mein Herz, so, ne? Und bei diesem Aufruf ging es darum, an was Großes zu glauben und so die Richtung. Und ich dachte mir schon so, boah Gott, falls du, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht so tun, als ob, ich will nicht nach irgendwas streben, was du mir nicht geben willst. Ich will nicht versuchen, irgendwas zu sein, was du nicht willst, dass ich bin. Ich möchte nichts aus unlauteren Motiven machen. Und dann spielte die Band dieses Lied, wo dieser Satz eben drin vorkam, Jesus, erkenne du mein Herz, prüfe du mein Herz. Und ich habe das so inbrünstig gesungen und das war wirklich mein tiefstes Gebet in diesem Moment. Und am Ende der Konferenz, es gibt so ein paar Leute oder ja, ein paar Menschen, die sich auch segnen lassen, so von dem Präses oder so, die da vorne gehen und sagen, ey, bitte bete für mich. Ich bin da eigentlich persönlich nicht so der Fan von, weil ich dann immer denke, man spielt sich da so im Vordergrund. Und ja, jetzt hat der Präses mal mein Namensschild gelesen, ist ja auch ganz nett so. Ne? Darum mache ich das eigentlich nicht gerne, aber ich hatte am Ende der Konferenz so ein, ihr kennt das, dieses Herzrasen, so, und dachte mir, okay, lasst euch segnen. Und ich hatte dieses Herzpochen und Herzrasen alles in mir, dachte, nee, mach das nicht, das ist peinlich. Aber dachte mir, okay, Gott, wenn das wirklich so dein Ernst ist, dann will ich es machen. Und so sind wir nach vorne gegangen, haben uns von ihm segnen lassen. Und er hat, weiß ich nicht, das Gebet war, glaube ich, nicht mal eine Minute oder vielleicht gerade mal eine Minute lang. Und er hat so krass in so viele Situationen konkret prophetisch hineingesprochen, was der Wahnsinn war. Und unter anderem sagte er dann, ihr habt ein reines Herz. Gott sagt, ihr habt ein reines Herz. Und das hat mich so getroffen, weil dieses Gebet von mir, dieses Lied, es so eine Not war in mir. Gott, bitte, bitte durchforsche mein Herz. Bitte prüf mich, ob ich wirklich okay bin. Und dann sagt er diesen Satz und ich dachte mir, boah, danke Gott, dass ich wissen darf, okay, ich darf mutig weitergehen. So, das hat mich so berührt und bewegt. Und ihr Lieben, Gott antwortet auf eure Herzensgebete. Ja, Gott ist da und es ist so gut, sich von ihm durchforschen zu lassen. Ja, es ist so gut, ihn wirklich tief mit hineinzunehmen, ehrlich zu sein vor ihm, keine Angst vor Korrektur zu haben. Denn Gott meint es immer gut und je mehr wir von ihm verbessert und verändert werden, umso besser, umso stärker können wir von ihm weitergeben, können wir ein Zeugnis sein von seinem Wesen, von seinem Charakter. Und das alles beginnt im Kämmerchen, in dem, was du zu deinem Gott sagst, in dem, wo du dein Herz deinem Gott ausschüttest, in dem, wo du seinen Willen für dein Leben suchst und darum ringst. Deine persönliche Gebetszeit kann so individuell sein. Ja? Es kann um Fürbitte gehen, es kann um deine Person gehen, es kann einfach nur um das Auftanken des Heiligen Geistes gehen. Es kann, ja, und nutzt diesen Schatz. Ja, denn wenn ihr betet, so geht in euer Kämmerlein und Gott, der im Verborgenen sieht, wird vergelten. Ja, wird belohnen. Er wird sich dazu stellen und hab diesen Glauben an dich. Hab diesen Glauben daran, dass Gott dich so sieht, dass seine Augen bei dir stehen bleiben, während er den ganzen Globus untersucht, weil dein Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Lass dich nicht davon unterkriegen, dass deine Gefühle dir sagen, hier ist gerade gähnende Leere. Lass dich nicht von der ach so vollen Zeit ablenken. Ja, lass dich nicht von all dem stoppen, wirklich Gott zu suchen in deiner persönlichen Zeit. Denn das kann durch nichts ersetzt werden. Wisse, wer du bist vor Gott. Kenne deinen Wert vor ihm. Und kenne vor allem auch, nicht vor allem, kenne deinen Wert und kenne den Wert deines Gebetes, deiner Worte. Weißt du, der Wert deines Gebets steigert sich nicht mit dem Betreten der Gemeinderäumlichkeiten. Ich wiederhole es nochmal, der Wert deines Gebetes steigert sich nicht mit dem Betreten der Gemeinderäumlichkeiten. Ja, sondern Gott sieht dich. Er sieht dich, wo du bist und dein Herz ist ihm wichtig. Er liebt dein Kämmerchen. Er liebt dich und er möchte die Zeit mit dir. Gott sieht im Verborgenen und das ist was sehr, sehr, sehr Gutes. Ich möchte mal zum Abschluss meiner Predigt beten. Vater, danke, dass du ein so persönlicher Gott bist, Herr. Danke, Gott, dass du im Verborgenen siehst, Vater, und dass wir so einen Wert haben durch dich, dass wir so einen Wert haben für dich und dass unsere Gebete und unsere Worte so gewichtig sind vor dir. Vater, danke Gott, dass du uns diese Macht des Gebets auch gegeben hast. Vater, und ich möchte beten, dass da, wo sich Dinge eingeschlichen haben, die unsere Sicht auf unser persönliches, verborgenes Gebet schmälern, die unseren Glauben klein halten wollen, Gott, dass du diese Dinge wirklich auslöscht, Jesus, und dass wir wirklich dein Wort sehen. Gott, dass es dein Wort ist, was uns zeigt, was Sache ist, Herr. Dass uns bewusst ist, Gott, dass deine Augen auf der Suche sind, um dich mächtig zu erweisen an denen, deren Herzen ungeteilt auf dich ausgerichtet sind. Vater, wir wollen uns auf dein Wort stellen, Herr, und wollen die Welt bewegen in unserem Kämmerchen mit dir. Wollen unsere Welt bewegen in unserem Kämmerchen mit dir, Herr. Vater, wir wollen unser Leben vor dir leben, Herr. Und ich bete um einen großen Glauben, um keine Angst vor einem großen Glauben, Herr, der einfach zum Unmöglichen greifen will und dich auch dadurch ehrt. Weil wir wissen, Gott, wir sind abhängig von dir und wir brauchen dich. Vater, ich bete für großen Glauben, Herr, an dich, für einen großen Glauben an unsere Gebete, für einen großen Glauben an den Wert und die Bedeutung, die wir in dir und durch dich haben dürfen, Herr. Vater, so bete ich, dass du einfach dich ja hier bewegst, Herr. Heiliger Geist, dass du unsere Herzen und Gedanken lenkst. Amen.
Ja, wir kommen jetzt zum Abschluss unseres Gottesdienstes. Die Nathalie wird zum Gebetbereich stehen und nutzt die Gelegenheit, Gebet in Anspruch zu nehmen. Für alles, was ihr haben. Sowohl für, wenn ihr ein Anliegen habt und Krankheit euch plagt, aber auch wenn das, was ihr gerade wertvoll gesagt habt, euch angesprochen hat und ihr das einfach vor Gott festmachen wollt, dass ihr einfach mehr auf Gott hören und mehr persönliches Gebet investieren wollt, nutzt ihr einfach die Gelegenheit, lasst euch segnen. Und wie jeden Sonntag, ihr kennt das jetzt schon, wird es nach dem Abschlusslied, wird der Gottesdienst zu Ende sein. Ihr könnt gerne rübergehen und dort Gespräche führen. Wir bitten darum, dass ihr hier einfach eine Atmosphäre des Gebetes und der Erbetung ist. Und drüben gibt es heute auch Buffet, also lohnt es sich, noch rüber zu gehen. ich möchte einfach nochmal die Woche segnen und ich bitte euch aufzustehen und zum Abschlusslied zu gehen. Danke Gott, dass du mit uns gehst, dass du uns suchst in unserem stillen Kämmerlein, in unserem Alltag. Danke, dass du Interesse an uns hast, dass du unser dass unser Leben dich interessiert. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns ans Gebet erinnerst und dass wir die deine Gegenwart in unserem Alltag suchen. Danke, dass du mit uns gehst und uns beschützt und ja, zu uns sprichst. Amen.
Thank you.